Der gute Gott und das Leid. Bevor ich so richtig in diese Predigt einsteigen will, will ich eine kleine Vorbemerkung machen. Und zwar kann es sein, dass in dem, was ich heute sage, manche von euch enttäuschen werden. Weil, oder vor den Kopf stoßen oder vielleicht auch verärgern, weil dieses Thema ist so groß und so schwer, dass es unmöglich ist, in 25, 30 Minuten, ja, all dem, was Menschen hier mitbringen, irgendwie gerecht zu werden. Und vor allem, wenn jemand jetzt wirklich in einer schwierigen Situation steckt, echt durch eine Krisenzeit hindurchgeht, dann sind alle Gedanken, Impulse, Argumente klingen vielleicht sowieso hohl und leer, weil das Einzige, was man da vielleicht braucht oder was irgendwie gut tut, ist ein Mensch, der neben einem sitzt, den Arm um einem legt und ja, signalisiert, ich bin da und ich gehe mit dir da durch. Andere vielleicht sind jetzt hier und denken sich, oh, so richtig gute, fundierte, biblische, theologische Argumente, warum Gott gut ist, allmächtig und wie das im Zusammenhang steht mit dem Leid in der Welt. Auch da muss ich sagen, das wird heute nicht mein Fokus sein. Sorry. Weil ich denke, dass auch das Christentum keine bis ins Letzte wirklich zufriedenstellende Antwort geben kann und geben wird, warum ein guter Gott das Leid in der Welt zulässt. Ich glaube, dass zu viele Fragen immer offen bleiben, wie wir in diesem Lied gesungen haben. Ne? Unsere Wege sind nicht deine Wege, wir verstehen dich einfach nicht. Aber was ich glaube, ist, dass der Glaube an Jesus viel mehr als jede andere Religion der Welt, da bin ich überzeugt, viel mehr als jede Wissenschaft, als jede Philosophie, was der Glaube an Jesus anbietet, ist nicht eine Antwort, sondern ein Weg hindurch. Und das ist das, worum es mir heute gehen soll. Und ich denke, wenn wir wirklich Frieden finden wollen oder auf dem Weg sind, irgendwie Frieden zu finden mit dieser Frage, dem guten Gott und dem Leid, dann reicht es nicht, auf dieser bloßen intellektuellen Auseinandersetzung sich zu bewegen, sondern ja, ich glaube, wir müssen so eine Schicht tiefer graben. So ist der erste Punkt in meiner Predigt, die Erfahrung der Mauer. Wir alle kennen wahrscheinlich dieses Erleben, dass es Mauern in unserem Leben gibt. Manchmal rennen wir mit 180 km/h gegen so eine Wand, ausgelöst durch einen Todesfall, durch einen Verlust, durch eine Diagnose, eine Arbeitslosigkeit. Oder, ja, so kenne ich das eher aus meiner Erfahrung heraus, so schleichende Prozesse, dass man merkt, okay, ich stecke fest, ich komme einfach nicht weiter, es ist keine Veränderung, keine Verbesserung da, ich bete wie verrückt, es tut sich nichts, ich bin doch schon so lange Christ, was soll das? Und ja, es gibt einige Menschen, die kehren dann auch Gott und dem Glauben den Rücken zu. Ja, sind enttäuscht oder ja, bleiben vielleicht beim Club Kirche oder beim Club CVM, aber ja, werden innerlich distanziert, ziehen sich irgendwie zurück, bleiben auf so einem Sicherheitsabstand. Und ja, ein Zeichen davon ist, dass man dann sehr schnell dabei ist, zu kritisieren, zu beurteilen, zu bewerten. Wir sind sarkastisch und ironisch. Wir ignorieren unsere Gefühle, unsere Enttäuschung, unsere Wut, unsere Traurigkeit oder wir tun lieber was für Gott, als mit ihm zu leben oder wir reden lieber fromm, als unsere eigenen ja, Begrenzungen oder unsere Brüche zu beleuchten. Und diese Erfahrung der Mauer, die machen wir alle und zwar mehrmals im Leben. Und ja, man kann sich, wie ich gerade eben so versucht habe darzustellen, irgendwie innerlich distanzieren oder sich abwenden. Man kann in diesem Schmerz irgendwie bleiben und sagen, ja, so ist es halt, so bin ich halt, Gott lässt mir alle Dinge zum Besten dienen, frommer Stempel drauf, boom. Und gleichzeitig wird aber ja so der Acker von unserem Herzen irgendwie auch langsam immer steiniger. Oder ich kann mich entscheiden und das ist das, wofür ich werben will oder was ich mich selbst auch immer wieder, ja, wozu ich mich entscheiden will. Gott zu vertrauen auf dieser Reise ins Unbekannte, in diese dunkle Nacht der Seele, wie Johannes vom Kreuz, ein christlicher Mystiker, das so beschreibt, ja, mit Gott im Vertrauen auf ihn durch diese dunkle Nacht der Seele hindurchzugehen und mich entscheiden, tiefer zu graben. Es gibt einen christlichen Psychologen namens Larry Crabb, sehr intelligenter Mensch, hat unglaublich viele Bücher geschrieben und der hat diese Reise nach innen, dieses tiefer Graben ganz schön illustriert. Da bräuchte ich jetzt mal das erste Chart von der Präsentation. Keine Präsentation? Nein? Okay. Shit. Okay, ich hatte dir eine E-Mail geschickt, kam nicht an. Nee. Sehr schade. Sehr schade. Okay, dann machen wir das ohne Präsentation. Ich habe das ganz schön gestaltet. Naja. Okay. Also Larry Crabb benutzt, um diese Reise nach innen, dieses tiefer Graben, benutzt er dazu das Bild des Eisbergs. Und er sagt, bei diesem Eisberg haben wir so diese oberste Schicht und diese oberste Schicht schreibt er als the managed life, das gemanagte, das organisierte, das ja, Leben, wo man die Dinge irgendwie im Griff hat. Und die Leitfrage auf dieser Ebene lautet, was kann ich tun, um mich gut zu fühlen? Welche Technik muss ich anwenden? Wie muss ich mich verhalten, um so ein leidensfreies Leben zu haben? Vielleicht kennt ihr das noch irgendwie aus dem Rallye- oder Ethikunterricht, den Begriff Utilitarismus. Das ist eine ethische, der hat der Ethiker John Mill hat diesen Utilitarismus eben begründet und die Maxime vom Utilitarismus lautet, minimiere Schmerz und maximiere Glück. Das bedeutet, der Mensch hat dann ein gutes und ein erfülltes Leben, wenn er Freude erlebt, wenn er Lust erlebt und gleichzeitig, wenn Schmerz und Leid abwesend sind. Klingt eigentlich total logisch. Und ich glaube auch, dass die Menschen bewusst oder unbewusst oder die meisten nach dieser Maxime leben. Und ich glaube auch, dass unsere westliche Kultur zu Zeiten des Leidens oder des Verlustes in der Regel für so einen wirklich unangemessenen Eingriff hält in unser normales Leben. Das normale Leben ist, dass es mir gut geht, dass ja, ich ein erfülltes und glückliches Leben lebe und dann kommt das Leid und das passt da nicht rein, das gehört da nicht rein und ich muss alles tun, damit es ja wieder sich normalisiert. Auf dieser Ebene, the managed life, sagt dieser Larry Crabb, da setzen so auch die ganzen Ratgeber an. Ah. Aber ich sehe schon, ich habe es zu soft gestaltet, also oben, man sieht jetzt nicht die Spitze vom Eisberg, aber die müsst ihr euch jetzt vorstellen. Die oberste Ebene, die geht sozusagen bis zu dieser Linie. Das ist so die oberste Schicht des Eisbergs, the managed life. Und auf dieser Ebene, da setzen so diese ganzen Ratgeber an, die Erziehungsratgeber, Lebensratgeber, Ernährungsratgeber. Und versteht mich nicht falsch, das sind gute und wichtige Dinge. Ich selber kaufe mir Bücher, wie ich eine glückliche Ehe führe und wie ich meine Kinder gut erziehen kann. Und da ziehe ich mir gute Gedanken raus, die ich versuche, in mein Leben zu integrieren. Aber vielleicht kennt ihr das, diesen Jojo-Effekt. Nicht nur, was eine Diät angeht, sondern dieser Jojo-Effekt. Ich versuche es irgendwie gut zu machen. In meinem Fall mit den Kindern streng mich mal eine Woche so richtig an und merke, ich bin mir selbst im Weg. Mein Charakter ist in mir im Weg. Da ist irgendwas eine Stufe tiefer, was verhindert, dass es einfach rund läuft. Und wir kommen sozusagen auf die Stufe 2, the wounded life, das verwundete Leben. Und die Leitfrage auf dieser Ebene lautet, was muss ich tun, um mich wieder gut zu fühlen? Was muss ich tun, ja, um wieder auf diese obere Ebene zu kommen, wo ja alles gut läuft? Und manchmal funktioniert es auch. Dann finde ich den richtigen Job, dann finde ich den richtigen Partner, dann mache ich die richtige Therapie. Aber manchmal ist es so, dass irgendwas drunter liegt, dass Wunden darunter liegen, die einfach nicht heilen wollen. Und dann, sagt Larry Crabb, reisen wir sozusagen in diesen Bereich des Forming Life, des formierende, des verändernde Leben. Und die Leitfrage lautet hier: Was tut Gott gerade durch diese Situation und in mir? Und das ist ja die Ebene oder der Bereich, wo wir anfangen, dem Heiligen Geist zu erlauben, seine Arbeit zu tun. Das ist der Bereich, wo wir anfangen zu lernen, den Schmerz auszuhalten, den Schmerz anzusehen, irgendwann vielleicht sogar den Schmerz zu umarmen und am Ende loszulassen. Vielleicht lernen wir sogar sowas wie die Gnade der Mauer kennen. Ja, oder bekommen ein Gefühl dafür, dass diese Mauer vielleicht sogar so eine Art, ja, Geschenk sein kann, was unser Leben für immer verändern wird. Gleichzeitig ist mir hier ein Einschub sehr, sehr wichtig, weil es geht mir definitiv nicht darum, schwere Lebenskrisen, Krankheiten, Verluste, schweres Leid irgendwie klein zu reden oder zu bagatellisieren oder so wie vorhin gesagt, einen frommen Stempel drauf zu knallen. Nein, weil es gibt Leid, das ist so groß und es ist so schwer und es macht einfach keinen Sinn. Und wir brauchen als Christen dann nicht versuchen, irgendwelche Bibelverse rauszusuchen und ja, und dann auf der Oberfläche so zu tun, als wäre alles gar nicht so dramatisch und Gott macht ja am Ende alles gut, er ist ja der Sieger. Das ist er natürlich. Aber es gibt Leid, da brauchen wir nicht versuchen, irgendwie künstlichen Sinn reinzulegen. Aber gleichzeitig denke ich an dieser Stelle an die vielen, vielen, vielen Menschen, die durch schweres Leid hindurchgegangen sind. Da möchte ich nachher noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Und die sagen, so wie ich Gott in dieser Zeit begegnet bin, so nah wie er mir war, so wie ich ihn gespürt habe, das habe ich nie wieder danach in dieser Intensität erlebt. Was Gott in mir bewegt hat, in dieser Zeit der dunklen Nacht der Seele, ist mir heilig geworden, ist mir kostbar geworden. Gleichzeitig sehnt sich alles in uns danach, auf Stufe 1 zu reisen, uns auf dieser oberen Ebene zu bewegen. Aber ich denke, wenn wir wachsen wollen, wenn wir reifen wollen an Frieden, an Freude, dann müssen wir tiefer graben. Und dann wechseln wir von, kann das nächste Chart, wir wechseln von, wie komme ich hier raus, zu, was kann ich da rausziehen? Was will Gott in mir tun? Die entscheidende Frage lautet dann nicht mehr, wie werde ich glücklich oder wie werden meine Kinder glücklich, wie wird mein Partner glücklich, sondern bin ich frei, wachse ich in der Freiheit? Und ich glaube, Gott hält machtvoll in uns Einzug, wenn wir diese Zeit der Dunkelheit geduldig und beharrlich im Vertrauen auf Gott oder im Ringen um das Vertrauen auf Gott, ja, durchleben. Ich bin vor einiger Zeit auf eine Stelle in 1. Mose gestoßen, die Geschichte von Josef. Vielleicht kennt ihr die, Josef, der ja menschlich gesprochen 13 Jahre seines Lebens ihm geraubt worden, weil er ja unschuldig verkauft wurde von seiner eigenen Familie, als Sklave verkauft, verschleppt in ein fremdes Land, ins Gefängnis geworfen. Der hatte 13 Jahre des Leids durchlebt. Und dann von einem Tag auf den anderen wird er irgendwie zum zweitwichtigsten Mann in Ägypten. Und ja, und in Ägypten selber gründet er auch Familie und bekommt 2 Söhne. Und da heißt es in 1. Mose 41, den zweiten Sohn nannte Josef Ephraim, was fruchtbar bedeutet. Denn er sagte, Gott hat mir im Land meines Elends ein Leben voller Frucht und Segen geschenkt. Klar, man könnte jetzt ja sagen, die Geschichte von Josef ist ja gut ausgegangen. Also 13 Jahre Leiden, blöd gelaufen, aber am Ende war alles gut. Es hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und ich weiß, dass nicht bei allen von uns gibt es dieses Happy End. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns in unserem Land des Leidens ein Happy End des Herzens geben will. Ein Happy End des Herzens, das geprägt ist von Frucht und Segen. Ich komme zum nächsten Punkt, das richtige Ziel vor Augen. Es gibt einen katholischen Theologen, wohl der renommierteste oder wichtigste katholische Theologe in Südafrika, Albert Nolan, und der wurde in einem Interview gefragt, was denn seiner Meinung nach das größte Problem der Menschheit sei. Also keine einfache Frage. Und er sagt schlicht und einfach, das größte Problem der Menschheit ist die Ich-Zentriertheit. Und ich glaube, unter der Ich-Zentriertheit leiden Christen wie Nicht-Christen gleichermaßen. Und im frommen Kontext ausgedrückt heißt es vielleicht, es geht um mich. Gott schuldet mir, was ich will. Ich habe es doch verdient, glücklich zu sein. Ich mache doch auch so viel für ihn. Ich bin doch dabei und ich gebe ihm doch mein ganzes Leben. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Ich glaube, das war auch der Mitgrund für meine 2,5-jährige Krise, als wir als Familie nach Peru gegangen sind, wo es mir voll den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und ja, innerlich in mir war, Gott, ich habe so viel aufgegeben, meine Familie, meine Freunde, die Natur, mein schönes, bequemes, tolles Leben, das ich vorher hatte. Ich habe alles gegeben, ich habe es doch verdient, irgendwie glücklich zu sein. Ich habe doch wenigstens eine einzige gute Freundin verdient, damit ich nicht so einsam bin. Jetzt soll es mir gefälligst auch ein bisschen besser gehen, Gott. Und ich glaube, dahinter steckt so dieser Gedanke, meine Berufung als Christ ist es, gesegnet zu sein, glücklich zu sein. Und versteht mich nicht falsch, ich bin der festen Überzeugung, Gott liebt es, uns zu beschenken und er liebt es, uns zu segnen und uns mit seiner ganzen Fülle ja, zu überschütten. Aber wenn der ausschlaggebende Punkt im Leben nicht Segen, Glück oder mich gut fühlen ist, sondern meine Intimität mit Gott vertiefen, dann erscheint Leid in einem anderen Licht. Ihr kennt wahrscheinlich keinen einzigen Menschen, der jemals gereift ist durch ein glückliches Leben, in dem alles glatt gelaufen ist. Es gibt keiner, der sagt, hey, weißt du, was mich so echt verändert hat? Das war dieser eine Urlaub auf den Malediven. Oder, ey, der Wendepunkt in meinem Leben, als Gott mich echt nachhaltig geprägt hat, das war, als wir in dieses tolle Haus, in diese tolle Nachbarschaft gezogen sind und endlich bin ich angekommen, endlich bin ich zu Hause. Aber was wir oder was ich zumindest ständig lese und höre, ist von Menschen, die durch ja, ihre Lebenswunde hindurch verändert wurden, die Frieden gefunden haben und die, wo sogar diese Lebenswunde ihr Motor geworden ist, die Welt zu verändern. Da denke ich an Samuel Koch oder Joni Eriksson Tada vom Halswirbel ab gelähmt, die aktuell ein Leben voller Schmerz und Leiden leben, aber die gleichzeitig einen Impact haben auf so viele Menschen auf der ganzen Welt, die eine Ausstrahlung haben, die eine Botschaft haben, die einfach ja, verändernd ist. Oder ich denke an den Philipp Mickenberger, das haben viele von euch vielleicht mitbekommen, ein junger Mann, der regelrecht vom Krebs aufgefressen wurde, aber der auf sämtlichen medialen Kanälen in Deutschland ja, vertreten war und eine Botschaft verkündet hat, die Menschen zutiefst berührt hat. Oder an Corrie ten Boom, Viktor Frankl, Überlebende vom Holocaust, die so eine Botschaft verkündet haben, obwohl sie durch das schlimmste Leid gegangen sind, das man sich vorstellen kann. Gott will uns in unserem Leid begegnen und er will uns verwandeln. Er wünscht sich so sehr, dass er zu unserem Ein und Alles wird. Und manchmal wächst aus diesem Leid sogar, ja, wie ich gesagt habe, eine neue Berufung. Diese Berufung von Philipp Mickenberger war es nicht, wieder gesund zu werden. Seine Berufung war es, bis zum letzten Atemzug den Menschen zu sagen, Friede ist möglich und Freude ist möglich durch den einen, der alles neu macht. John Mark Comer, einer meiner Lieblingstheologen, der sagt, das größte Potenzial, uns zu verändern, sieht Gott darin, uns in unserer Lebenswunde zu begegnen. Mit ein bisschen anderen Worten sagt es Ignatius von Loyola, wir sollten unsere Wünsche nicht auf Gesundheit oder Krankheit fokussieren, nicht auf Reichtum oder Armut, nicht auf Erfolg oder Versagen, auf ein langes Leben oder ein kurzes, denn alles hat das Potenzial in uns, eine liebende Antwort zu einem innigeren Leben mit Gott hervorzurufen. Unser einziger Wunsch und unsere erste Wahl sollte diejenige sein, ich will und ich wähle, was mich am besten in ein tiefes Leben mit Gott führt. Ich will zum Schluss noch mal drei Denkanstöße geben, an denen ich mich selbst für mich persönlich auch immer wieder versuche zu orientieren oder die ich mir selber immer wieder gebe. Und der erste ist, finde eine Antwort auf die Frage, wonach suchst du? Wonach liegt deine Herzenssehnsucht? Worin liegt deine Herzenssehnsucht? In einem Leben ohne Schmerz, ohne das aktuelle Leid, was völlig menschlich ist, völlig nachvollziehbar, völlig normal und es ist auch völlig in Ordnung, so zu empfinden? Oder ist da eigentlich auch dieser Wunsch in mir, ich will freier werden, ich will immer mehr lieben? Was ist dein Lebensmotor? Was wünschst du dir, dass dein Lebensmotor ist? Und ja, finde im Gebet eine Antwort auf diese Frage. Ringe mit Gott im Gebet um diese Frage. Und ich glaube, allein schon, wenn wir uns ja, mit dieser Frage beschäftigen, fängt schon an, dass sich in uns was verändert oder verwandelt. Mein zweiter Impuls ist, suche dir einen Begleiter, einen Mentor. Ich glaube, wir brauchen Personen, wir brauchen Christen, die uns auf unserem Weg begleiten. Klar kann das natürlich die beste Freundin sein oder der Partner, der Ehepartner, aber ich glaube, jemand, der ja schon länger mit Jesus unterwegs ist, nochmal eine andere Reife hat, der von außen auf mein Leben irgendwie so drauf gucken kann, dem ich das Recht gebe, in mein Leben hineinzusprechen, dem ich auch das Recht gebe, mich vielleicht ein Stück weit zu korrigieren oder Verhaltensweisen, Denkweisen anzusprechen, die vielleicht ja, nicht so hilfreich sind. Es gibt das christliche Mentorennetzwerk, da habe ich meine Mentorin gefunden. Es gibt auch Begleiter hier im CVM. Hier hinten haben wir nochmal so ein paar Steckbriefe aufgehängt von Menschen, die hier Seelsorge anbieten, die geistliche Begleitung oder Gebet anbieten. Ich kann nur sagen, tu es, such dir jemand, geh nicht allein durchs Leben. Egal, ob du gerade durch eine Krise gehst oder ob alles einigermaßen gut läuft, weil es wird wieder eine Zeit kommen, wo wir wieder gegen die Wand rennen. Wir brauchen Menschen, die uns begleiten. Es gibt einen Psychiater, ich konnte leider seinen Namen nicht mehr nachrecherchieren, der ist jetzt auch nicht gläubig oder so, aber der spricht von der Tragedy of an unobserved life, der Tragödie eines unbeobachteten Lebens. Wir brauchen Menschen, die mit uns gehen. Und mein dritter Gedanke ist, und das ist mir eigentlich der wichtigste, lebe ein Leben des Gebets. Das Gebet ist der Schlüssel. Wir schaffen es nicht, ohne das Gebet gestärkt und verändert und geheilt durch unsere Krisen durchzugehen. Und ich spreche davon, ja, von einer Gebetsroutine, die fester Bestandteil ist in unserem Leben, die nichts zu tun hat mit irgendwie religiöser Pflichterfüllung oder so, sondern ja, die festen Bestandteil, Prio vor Schlaf, vor Arbeit, vor Freizeit. Ich glaube, wir schaffen es nicht, uns im Leben zu fokussieren ohne das Gebet. John Mark Comer sagt, wir tun alles, was wir können, was in unserer Macht steht. Und wir beten so gut und so viel, wie wir können. Und dann lassen wir los. Wir geben ab die Illusion von Kontrolle und vertrauen Jesus. Und im Gebet entscheide ich mich immer und immer wieder für dieses Vertrauen, für die Freude und für die Dankbarkeit. Obwohl die Dinge nicht gut laufen, vertraue ich ihm immer wieder im Gebet. Und ich glaube, genau das meint es, wenn David davon spricht, im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Und zentral bei diesem Vers ist aus meiner Sicht, dass unser Blick fokussiert ist auf den Gastgeber und nicht auf den Feind. Wenn wir uns auf den Feind fokussieren, verdirbt unser Appetit und alles wird schwer und depressiv. Aber wenn wir unseren Blick auf den Gastgeber fokussieren, dann können wir das Essen genießen, obwohl wir im Angesicht des Feindes uns befinden. Ich will euch zum Abschluss jetzt was illustrieren, was mich selbst sehr bewegt hat. Und dazu brauche ich den Olli. Lass ich mal hier neben mich stellen. Wir sind ein Hausstand, wir dürfen das. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Elia, diesem großen Propheten Gottes, vielleicht dem größten Propheten Gottes. Und der wahnsinnige Wunder für Gott bewirkt hat und der in einer Nacht- und Nebelaktion voller Panik flieht, in die Wüste flieht, da depressiv sitzt, völlig hoffnungslos, völlig verloren und sagt, Gott, wo bist du? Gott, zeig dich mir, ich bin so allein, wo bist du, Gott? Und Gott sagt ja zu ihm, ja, ich will an dir vorüberziehen, dann kannst du mich sehen, dann kannst du sehen, ich bin da. Und dann kommt ein Erdbeben, dann kommt ein Feuer, es kommt ein Sturm, alles, was alles zerstört, alles zerfrisst. Aber Gott war nicht in diesem Gewaltigen und in diesem Großen. Und dann zieht Gott an Elia vorüber in einem sanften Säuseln. Und wir selbst wünschen uns das, dass Gott im Gewaltigen und Großen auf ein Wort hin mit einem großen Bäm den Durchbruch schafft und alles sich verändert, unser Problem gelöst ist. Und ja, manchmal tut er das, aber oft irgendwie auch nicht. Und dann wünschen wir uns, dass Gott das große Wort spricht, aber stattdessen flüstert er nur. Warum flüstert Gott, so dass wir ihn manchmal kaum hören können? Und Gott flüstert, weil er dir nahe ist. Und er flüstert, weil er dich in seine Nähe ziehen will. Und der Teufel auf der anderen Seite, der schreit seine Lügen, der schreit seine Lügen. Du bist nicht genug, du wirst es nicht schaffen, du bist völlig allein, du bist verloren von Gott und von den Menschen verlassen. Und Jesus ist ganz nah an unserem Ohr und er flüstert, ich bin da, ich bin da, ich bin ganz nah. Ich werde dich nie verlassen. Ich werde dich nie alleine lassen. Ich bin da. Ich bin für dich. Vertrau mir. Vertrau mir. Warum flüstert Gott? Gott flüstert, weil er uns ganz nahe ist und weil er uns in seine Nähe ziehen will.